Habt ihr heute schon ein bisschen von einem Dreikönigskuchen gehabt? Und? Seid ihr König oder Königin geworden? Wir haben als Kind alle schon zum Morgen dürfen Königskuchen essen. Und wer König geworden ist, hat einen Tag lang dürfen befehlen. Also natürlich nicht alles, aber zum Beispiel, was es zum Mittag soll geben oder was wir nach der Schule zusammen spielen. Mir hat das immer herrlich gedünkt. Dann hat es mal kein Gehör gegeben, sondern das, was der König befohlen hat, das hat gegolten. Ganz herzlich willkommen zum ersten BO-Kirchenfenster im Jahr 2026, am Dreikönigstag, 6. Jänner. Ihr gehört heute etwas zur Jahreslosung, dem Motto aus der Bibel, das für jedes Jahr neu ausgelost wird. Und ein paar Geschichten zum Dreikönigstag. Mein Name ist Christine Sieber. Schön, seid ihr heute Abend dabei. Wir hören als Einstieg von Mariah Carey God Rest Ye Merry Gentlemen.
God rest ye merry gentlemen, let nothing you dismay. Remember Christ our Savior was born on Christmas Day to save us all from Satan's power when we had gone astray. Oh, tidings of comfort and joy, comfort and joy. Oh, tidings of comfort and joy.
Das Kirchenfenster von heute Abend heisst «Schau, ich mache alles neu». Das ist ein Vers aus der Offenbarung der Bibel und die Jahreslosung für das Jahr 2026. Als ich das zuerst gelesen habe, habe ich gedacht, super, alles wird neu. Aber dann, im zweiten Moment, ist mir alles das in den Sinn gekommen, wo ich gar nicht unbedingt will, dass es neu oder anders wird. Zum Beispiel all die gäbigen Haushaltsgeräte, die wir heute haben. Waschmaschinen, Abwaschmaschinen, elektrische Backöfen und Kochherden und so weiter. Das ist doch schon super. Das soll doch gar nicht neu werden. Wenn ich zurückdenke, wie das früher war, wie man kompliziert und aufwendig den Haushalt musste bewältigen. Oder ganz etwas anderes, dass nach dem Zweiten Weltkrieg die allgemeine Erklärung der Menschenrechte gemacht worden ist, wo man sich heute doch im Allgemeinen probiert, daran zu halten. Das ist ganz etwas Gutes und es gibt noch Haufen anderes Gutes, was es gibt in dieser Welt. Muss denn alles neu werden? Wenn ich den Vers in der Bibel genauer anschaue, merke ich, dass es da um etwas anderes geht. Geschrieben worden ist die Offenbarung ihrer Zeit von Unsicherheit und Terror. Im Römischen Reich, etwa 95 nach Christus, hat es unter dem Kaiser Domitian grausame Christenverfolgungen gegeben. Wer nicht beim Kaiserkult mitgemacht hat, ist verfolgt worden, weil das als Aufstand gegen den Staat gegolten hat. Für die Christen war es nicht möglich, beim Kaiserkult mitzumachen, weil für sie war der Oberstherrscher nicht der Kaiser, sondern Gott. Wenn man sich das vor Augen hat, dann tönt der Satz «Schau, ich mache alles neu» ganz anders. Kurz vorher steht dort noch «Gott wohnt bei den Menschen. Er wischt jede Träne ab von ihren Augen. Es gibt keinen Tod mehr, keine Trauer und keinen Schmerz. Was vorher war, ist vorbei.» Wenn man diese Situation der Christen dann vor Augen hat, dann versteht man es ganz anders. «Schau, ich mache alles neu.» Für mich tauchen da unweigerlich auch Bilder von heute auf. Aus dem Gazastreifen, aus der Ukraine, aus dem Sudan. Wenn man in eine solche Zerstörung rein so einen Satz gehört, dann gibt das Mut und Zuversicht. Gott wischt alle Tränen ab. Es gibt keinen Schmerz mehr. Schau, ich mache alles neu. Ja, und was hat das mit dem Dreikönigstag zu tun? Angefangen hat die Hoffnung auf eine neue, auf eine bessere Welt für die Christen mit dem Kind, das an Weihnachten geboren worden ist. Das, das dann von den Sterndeutern besucht wurde. Die Sterndeuter, wo man heute Könige sagt, weil sie königliche Geschenke mitbracht. Gold, Weihrauch und Myrrhe. Die Sterndeuter, die durch die Konstellation der Sterne am Himmel gesehen haben, dass da etwas Besonderes passiert zu Israel. Die, die nach dem Besuch bei diesem neuen, besonderbaren König, wo ein Kind in einem einfachen Stall war, nicht mehr zum König Herodes zurückgegangen sind. Der Herodes hat dann im Namen der Römer zu Israel geherrscht und er hat Angst um seine Macht. Von ihm erzählt die Bibel, dass er vor lauter Angst, da kommt ein Herrscher, der mächtiger ist als er, alle Buben zu Bethlehem, die jünger waren als zweijährig, hat umbringen. Und wieder tauchen vor meinem inneren Auge Bilder von heute auf. Bilder aus den Kriegen von heute. Das UNO-Kinderhilfswerk UNICEF schreibt, der Krieg macht Kinder zu menschlichem Treibgut. Er vertreibt sie von ihrem Zuhause, zerstört Schulen und Gesundheitszentren, entreißt ihnen die schützende Umgebung. Peiniger haben dadurch ein leichtes Spiel und viele Kinder sind brutaler Ausbeutung, systematischem Missbrauch und Gewalt ausgeliefert. Auch nach dem Ende eines Konflikts leiden Kinder noch jahrelang unter den seelischen Wunden, der schlechten Versorgung, fehlenden Perspektiven oder unter den Gefahren von Landminen und nicht explodierter Streumunition. So das UNO-Kinderhilfswerk UNICEF über was besonders den Kindern droht durch Kriege. Bevor wir hören, was heute gegen solches Elend unternommen wird, hören wir von den Pentatonix «Away in a Manger». La da 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 up way in a manger, no crib for his bed. The little Lord Jesus laid down his sweet head. The stars in the sky looked down where he lay. The little Lord Jesus asleep on the hay. La da 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 da.
Sleep on the
Krieg gegen Kinder. Das ist der Titel von einem Artikel in der christlichen Zeitschrift Publikforum Extra. Drin wird von ganz verschiedenen Hilfsorganisationen berichtet, die den Kindern im Gazastreifen probieren zu helfen. Laut UNICEF, dem Kinderhilfswerk der Vereinten Nationen, sind allein im Jahr 2025 im Gazakrieg über 19'000 Kinder getötet worden und über 42'000 verletzt. Für viele der Verletzten gibt es keine einzige Möglichkeit für eine medizinische Behandlung. Dazu kommen noch all die Kinder, die nicht wegen dem Krieg verletzt sind, sondern weil sie zum Beispiel Krebs haben oder eine Herzkrankheit oder sonst eine schwere Krankheit. Die Infrastruktur im Gazastreifen ist so desolat, dass es fast keine Behandlungsmöglichkeiten gibt. Für das eine Behandlung im Ausland möglich wird, läuft eine ganze Bürokratie an. Besonders schwierig bei den Kindern ist, dass sie ja nicht alleine reisen können. Die Familie oder wenigstens ein Elternteil muss mit können. So behandelt zum Beispiel Ägypten 500 Kinder aus Gaza in seinen Spitälern. Dazu kommen rund 2'500 Begleitpersonen, die man irgendwie unterbringen muss. Gerade diese Begleitpersonen machen vor allem den Ländern in Europa Sorgen. Es könnten ja Terroristen sein, die man sich so ins Land holt. Auch die Schweiz behandelt rund 20 Kinder aus Gaza. Dazu kommen 78 Begleitpersonen. Sie sind im Oktober und November vom letzten Jahr über die Kantone verteilt worden, je nachdem, welche Behandlung sie brauchen und wo Kapazitäten da waren. In der Schweiz gehen die Familien durch ein ordentliches Asylverfahren. In der Fragestunde im Nationalrat vom 15. Dezember hat der Bundesrat Beat Jans gesagt, eine Rückführung sei im Moment wegen der katastrophalen humanitären und sozioökonomischen Lage im Gazastreifen nicht zumutbar. In anderen Ländern müssen sie nach der medizinischen Behandlung der Kinder wieder zurück nach Gaza. Die Zukunft ist also für alle diese Familien unklar. Und das macht es nicht einfacher, mit den Traumata vom Krieg umzugehen. Neben den staatlichen Hilfsorganisationen gibt es ganz viele private Organisationen, die sich um das Schicksal dieser Kinder kümmern. So zum Beispiel der Steve Sosby, der in den USA Heal Palestine gegründet hat. Er hat langjährige Erfahrung in humanitärer Arbeit, aber die Situation in Gaza sei ohne Vorbild. Er sagt, so etwas wie in Gaza haben wir niemals zuvor gesehen. Noch nicht annähernd. Dieses Ausmaß an Brutalität, an Verletzungen, an Leiden der Kinder ist ohne Beispiel in der modernen Geschichte. Oder zu Grossbritannien. Dort haben zwei Anwältinnen, Zara Ben Tarifite und Somaya Uazini, die Organisation Heal Palestine gegründet. Sie alle probieren in diesem Elend kleine Funken Hoffnung zu säen. Oder wie es im Talmud heisst, wer auch nur ein Leben rettet, rettet die ganze Welt. Oder eben die Jahreslosung von diesem Jahr, wo durch solche Aktionen für Einzelne wahr wird. Schau, ich mache alles neu. Nach dem nächsten Lied hören wir, was zwei Frauen in der Ukraine machen, für den Kind im Krieg zu helfen. 1981 hat der Udo Lindenberg das Lied «Wozu sind Kriege da?» geschrieben und mit dem 10-jährigen Pascal Kravetz gesungen. Heute geht es vielleicht ein bisschen weniger um Atomraketen, aber sonst ist es leider immer noch sehr aktuell.
Das ist doch klar. Wozu sind denn dann Herr Präsident, du bist doch einer von diesen Herren. Du musst das doch wissen, kannst mir das mal erklären. Keine Mutter will ihre Kinder verlieren und keine Frau ihren Mann. Also warum müssen Soldaten losmarschieren, um Menschen zu ermorden? Mach mir das mal klar. Wozu sind Kriege da? Herr Präsident, ich bin jetzt 10 Jahre alt und ich fürchte mich in diesem Atomraketenwald. Sag mir die Wahrheit, sag mir das jetzt. Wofür wird mein Leben aufs Spiel gesetzt? Und das Leben all der anderen? Sag mir mal, warum? Sie laden die Gewehre und bringen sich gegenseitig um. Sie stehen sich gegenüber und könnten Freunde sein. Doch bevor sie sich kennenlernen, schießen sie sich tot. Ich find das so bekloppt, warum muss das so sein?
Habt ihr alle Milliarden Menschen überall auf der Welt gefragt, ob sie das so wollen, oder geht's da auch um Geld? Viel Geld für die wenigen Bonzen, die Panzer und Raketen bauen und dann Gold und Brillanten kaufen für ihre eleganten Frauen. Oder geht's dann nebenbei auch um so religiösen Zwist, dass man sich nicht einig wird, welcher Gott nun der wahre ist? Oder was gibt's da noch für Gründe, die ich genauso bescheuert find?
Naja, vielleicht kann ich's noch nicht verstehen, wozu Kriege nötig sind. Ich bin wohl noch zu klein. Ich bin ja
Das ist das BO Kirchenfenster zur Jahreslosung vom 2026. Schau, ich mache alles neu. Das verspricht Gott in Offenbarung. Etwas Neues angefangen, das haben auch die Margarita und die Maria gemacht. Kurz nachdem der Krieg in der Ukraine angefangen hat, haben sie Art Camps für traumatisierte Kinder und Jugendliche aufgebaut. Die Lager finden in den ukrainischen Karpaten statt, ganz im Westen der Ukraine. Die Kinder und die Jugendlichen sind vor Bomben geflohen, die Väter sind im Krieg, sie sind mit der Mutter oder allein weg von den Heimen. Sie haben schwere Traumata. In den Lager können sie neue Beziehungen aufbauen und wieder Vertrauen finden. Das hilft dann auch, wenn hoffentlich der Krieg mal ein Ende hat. Margarita Kurbanova kommt aus der besetzten Stadt Donetsk. Sie hat gerade an der Filmhochschule in Potsdam studiert, wo der russische Grossangriff hat angefangen. Sie ist zurück in die Ukraine und leistet seither humanitäre Hilfe. Unter anderem organisiert sie therapeutische Jugendlager. Sie sagt, «Uns wurde klar, wir müssen uns besonders für Kriegskinder einsetzen.» So entstand die Idee, Art Camps zu organisieren. Diese sind sehr intensiv und die Kinder erlangen das Gefühl, dass sie ihr Leben aktiv gestalten können. Die Maria Surschenko ist studierte Pädagogin. Sie will, dass durch die Kunst die psychische Resilienz der Jugendlichen gestärkt wird. Sie sollen auch negative Gefühle können verarbeiten und so Platz machen für etwas Neues. Sie sagt, während der Camps schaffen wir einen geschützten Raum, in dem sich die Kinder sicher fühlen, ohne Kriegslärm. Es gibt Erwachsene, die sie unterstützen, und sie finden Freundinnen und Freunde, denen sie sich anvertrauen können. Zwei Jugendliche, die bei einer so einer Art Camp dabei waren, sagen, kein Tag war wie der andere. Neue Workshops, tiefgehende Gespräche, Lachen, Improvisationen, Selbstfindung. Die Animatorinnen des Camps sind Menschen, die von innen heraus zu leuchten scheinen und mit ihrer Wärme jedem von uns den Weg erhellen. So die 15-jährige Viktoria aus Chernichiv. Und der 16-jährige Jaroslav aus Donetsk, Odessa. Kurz gesagt, es hat mir echt gut gefallen. Nach dem Camp war ich ein ganz anderer Mensch, zielstrebig und vieles mehr. Das Team ist der Hammer. Ich habe mich dort super eingelebt. Wenn man diese Stimme hört, dann bekommt der Bibelvers aus der Offenbarung ganz eine neue Bedeutung. Dort steht, Gott selber ist bei den Menschen. Er wischt jede Träne ab von ihren Augen. Was früher war, ist vergangen. Schau, ich mache alles neu. Die Kirchgemeinde Ringgenberg im Berner Oberland unterstützt mit ihrer Arbeit im Dorf geflüchtete Menschen aus der Ukraine. Sie feiern zusammen Gottesdienste und bieten Anlässe an, um sich austauschen. Zusammen mit der Stiftung Bär und Leu setzen sie sich auch für Hilfsmassnahmen vor Ort ein, zum Beispiel für neue Bücher in einer zerstörten Bibliothek. Gerade solche normale Alltagssachen sind wichtig, für den andauernden Kriegszustand auszuhalten. Bevor wir hören, wie Seelsorgende in der Schweiz Kinder und Jugendlichen helfen, die aus Kriegsgebieten müssen fliehen, hören wir «Heaven Help Us All» von Ray Charles.
Heaven helped a boy who never had a home. Heaven helped a girl who walks the streets alone. And heaven helped the roses if the bombs begin to fall. Lord, won't you help us all?
Mm-hmm. Heaven helped the black man if he struggles one more day. Heaven help the white man if he turns his back away. Heaven help the man who kicks the man who has to crawl. Heaven help us all.
Heaven helped a boy who won't reach 21.
You tell him, Ray.
And heaven helped a man who gave that child a gun.
Shame, shame.
And heaven helped the people with their backs against the wall. Lord, won't you help us all?
Here I come.
When we call.
somebody within the sound of my voice this evening to fall down on your knees and say a prayer, asking for his guidance, his grace, his mercy. You might want to say, Lord, in a troubled world, I pray the Lord to keep. Keep hatred from the mighty and the mighty from the small. Heaven help us all.
Heaven help us all.
Oh, have mercy.
Help us all.
We need you, Jesus.
Das ist das BO-Kirchenfenster zur Jahreslosung aus der Offenbarung. Schau, ich mache alles neu. Wir haben jetzt schon viel gehört, was der Vers für Kinder in Krisen und Kriegsgebieten bedeuten kann. In der Zeitung Reformiert vom November ist über das erste Schweizer Bundesasylzentrum berichtet worden, das nur für Kinder und Jugendliche da ist. Es ist das ehemalige Hotel Landhaus in Zürich. Eine der Seelsorgenden dort, Claudia Rüeg, sagt, Verletzungen seien ein häufiges Thema bei den Seelsorgegesprächen. Sie sagt, viele zeigen mir ihre Narben. Sie wollen beweisen, wie sie auf der Flucht misshandelt wurden. Teil dieser Geschichten, die ich höre, sind schwer zu ertragen. Ich spüre aber auch viel Vertrauen. Es sei aber auch nicht alles schwer. Man hört die Kinder und die Jugendlichen auch lachen in den Gängen und sie knüpfen neue Bekanntschaften, zum Beispiel beim Schutten im Quartier. Die Claudia Rüeg sagt, manchmal ist hier im Haus ganz eine fröhliche Stimmung, fast wie in einem Konflager. Aber die schweren Themen sind wie ein dauerndes Hintergrundrauschen. So spezielle Seelsorge in Bundesasylzentren ist extrem wichtig, für die ersten Traumata zu bearbeiten. Aber wie geht es dann auch weiter, wenn Menschen einen Platz bekommen in der Schweiz? Viele Kirchgemeinden vor Ort organisieren neben Seelsorgeangeboten Austauschmöglichkeiten für Flüchtlinge, Treffs, zum Beispiel Zusammenlismen oder internationale Cafés. Sie organisieren Deutschunterricht und vieles mehr. Es geht aber bei Bewältigung von schweren Situationen nicht nur um Leute, die geflüchtet sind. Es gibt ja auch Leute in der Schweiz, die viel Schweres erleben. Auch da sind die Kirchen da, um sie zu begleiten. Zum Beispiel Menschen, die trauern, Menschen, die jemanden verloren haben, die krank sind oder arbeitslos geworden sind. Einfach Menschen in Krisen, in schwierigen und holprigen Lebensabschnitten. Kirchen sind dann für diese Menschen da. Und sie machen das mit dem Glauben im Herz, dass es einmal neu werden kann. Die Rose Ausländer war am Schluss von ihrem Leben ans Bett gefesselt. Und doch hat sie dann ein Gedicht geschrieben, das der Verlust vor Augen hat, aber auch die Freude an dem, was noch ist. Noch bist du da. Wirf deine Angst in die Luft. Bald ist deine Zeit um. Bald wächst der Himmel unter dem Gras. Fallen deine Träume ins Nirgends. Noch duftet die Nelke. Singt die Drossel. Noch darfst du lieben, Worte verschenken. Noch bist du da. Sei, was du bist. Gib, was du hast. Ja, wenn man so in Berührung kommt mit Menschen, die alles verloren haben, dann versteht man die Jahreslosung nochmal ganz anders. «Schau, ich mache alles neu», steht dort. Ein grosses Versprechen aus der Bibel, wo gerade in all diesen schwierigen Situationen Mut macht. Und zum Schluss noch ein Gedicht von Sebastian Schmid. Ein imaginärer Dialog zwischen den drei Königen und dem, der schreibt. Orientier dich am Licht. Ich, zurückblickend, das war also 2025. Kaspar, orientier dich am Licht. Ich, und wenn es nur kleine Punkte sind? Melchior, immer am Licht. Ich, und wenn es nur einzelne? Balthasar, am Licht. Ich, wohin wird mich das führen? Kaspar, weiter. Ich, weiter als ich sehen kann? Melchior, weiter. Ich, wo Gott und Mensch eins sind? Balthasar, weiter. Ich, wo soll ich starten? Kaspar, ich starte im Staub. Melchior, im Schnee. Balthasar, im Nebel. Ich setze mich an den Esszimmertisch. Orientiere mich am Licht. «Drei Astrologen», eine Geschichte vom Astrophysiker Arnold Benz. Im Jahr 7 vor Christus herrschte Hochbetrieb am weltberühmten Astrologischen Institut in Babylon. Leute, die wissen wollten, was die Begegnungen der beiden großen Planeten am Abendhimmel im Westen bedeuteten, rannten fast die Türen des Observatoriums ein. Schon dreimal kamen sich Jupiter und Saturn so nahe, dass einige Besorgte einen katastrophalen Zusammenstoß der Himmelskörper befürchteten. Die drei professionellen Astrologen arbeiteten ununterbrochen. Der Leiter des Instituts, Melchior, redete mit den Leuten vor der Sternwarte, gab Journalisten Interviews und versprach, bald Genaueres zu liefern. Kaspar, der Älteste, forschte in den alten Schriften nach ähnlichen Ereignissen. Der jüngere Balthasar versuchte auszurechnen, wann eine solche Konjunktion im Sternbild der Fische das letzte Mal passierte. Es musste schon viele Jahrhunderte zurückliegen. Eines Morgens kam ein Bote des Königs und überbrachte eine Botschaft. Der strenge Herrscher wollte innert 2 Tagen präzise Angaben, was die beiden hellen Planeten ankündigen würden und was zu unternehmen sei. Melchior erschrak. Vor einigen Jahren hatten sie anlässlich einer Begegnung von Saturn und Merkur Überschwemmungen vorausgesagt. Der König hatte Dämme und Regenrückhaltebecken anlegen lassen. Es gab jedoch ein Dürrejahr und viel Ärger. Der Institutskredit wurde gekürzt und 2 Mitarbeiter verloren ihre Stelle. Balthasar hatte eine Idee. Er hatte errechnet, dass in wenigen Monaten auch Mars in die Nähe von Jupiter und Saturn kommen werde. Also musste dies Krieg bedeuten. Melchior zweifelte. Es gibt im Moment keine Feinde, die uns angreifen könnten. Wenn wir einen Krieg voraussagen, wird der König bestimmt aufrüsten. Trifft es nicht ein, sind wir erledigt. Das Wagnis ist mir zu groß. Balthasar murrte. Wenn es dir nicht passt, kannst du ja irgendetwas anderes erfinden. Was soll überhaupt die ganze Sterndeuterei? Kaspar schaute aus seinen alten Schriftrollen auf.
Kollegen, ich habe etwas gefunden. Jupiter ist der Königsstern. Saturn ist der Beschützer von Israel. Das Sternbild der Fische liegt am Abend im Westen. Das könnte bedeuten, dass in Judäa ein neuer König geboren wurde.
Balthasar maulte.
Das glaubst du ja selber nicht. Ein solches Himmelsspektakel wegen Judäa? Das Land ist doch politisch und wissenschaftlich völlig unbedeutend.
Melchior entgegnete. Dass es unbedeutend ist, gefällt mir. Es vermindert unser Risiko bei einer Fehlprognose. Ich finde die Idee gut. Der König verlangt eine Antwort. Schließlich bezahlt er uns. Wir steigen darauf ein. Einige Tage danach kam schon wieder ein königlicher Bote und berichtete, der König sei sehr an diplomatischen Beziehungen zum neuen König und dessen Vater interessiert. Er möchte eine Delegation schicken. Das Institut solle sofort eine Dienstreise nach Jerusalem unternehmen und Geschenke bringen. Die Kamele würden schon morgen bereitstehen. Es sei darauf zu achten, dass die Delegation aus Babylon als erste vor allen anderen Staaten eintreffen werde. Auserlesene Gaben aus dem Morgenland würden ebenfalls bereitgestellt. Gold, Weihrauch und Myrrhe. Sie sollten dem Wunsch nach guten Beziehungen Ausdruck verleihen. Ein ausführlicher Bericht beim Abschluss der Mission werde erwartet.
Balthasar stöhnte. Da haben wir nun die Bescherung. Der König Herodes in Jerusalem ist schon alt und bekommt keine Kinder mehr.
Melchior wies ihn zurecht.
Wir müssen jetzt alle zusammenstehen. Ich will keine Meckerer. Es ist unsere einzige Chance und wir werden das schon hinkriegen. Ich habe ein gutes Gefühl.
Der junge Balthasar brummte noch etwas von Jerusalem, sei zum Glück weit entfernt. Dann ging er seine Reisetasche packen, denn eigentlich freute er sich auf die Reise ins fremde Land. Schon am nächsten Tag ging's los. Sie ritten in die Nacht hinein. Die beiden Planeten gaben ihnen die Richtung. Die Kamele waren schnell und wenig beladen. Doch dauerte es fast 2 Wochen, bis sie endlich von Ferne die goldene Zinne des Tempels von Jerusalem sahen. Reisende, die ihnen entgegenkamen, fragten sie nach einem neugeborenen König. Doch selbst in Jerusalem wusste niemand etwas von einem neuen Königskind. Herodes der Große hörte von den 3 Babyloniern und lud sie zum Hof. Er hatte 10 Frauen und bereits viele Kinder. Es ging das Gerücht, dass 2 seiner erwachsenen Söhne Pläne schmiedeten, den unbeliebten König zu beseitigen und seine Nachfolger zu werden. Herodes war misstrauisch und schöpfte überall Verdacht. Waren etwa bald schon seine Enkel hinter ihm her? Den 3 Astrologen war, wie wenn ihnen der Boden unter den Füßen weggezogen würde. Balthasar war niedergeschlagen. «Was machen wir jetzt? Unsere Theorie ist ein riesiger Flop. Die Voraussage stimmt offensichtlich überhaupt nicht. Ich habe es mir schon immer gedacht. Genau das Gegenteil ist der Fall. Hier wird kein neuer König geboren, höchstens ein alter König demnächst umgebracht. Am besten gehen wir sofort mit unseren Geschenken nach Hause und sparen so gut wie möglich an Unkosten. Vielleicht werden wir dann nicht entlassen.» Kaspar wollte aber vorher noch einen guten Bekannten wiedersehen, den er über sein Studium von alten Schriftrollen kannte. Melchior schwieg und starrte vor sich hin. Er sah keine Hoffnung mehr für sein Institut. Da kam Kaspar von seinem Besuch zurück und berichtete: «Mein Bekannter ist fest überzeugt, dass nach den alten Schriften der wirklich große König in Bethlehem geboren werde, nicht in Jerusalem. Er hat mir überzeugende Stellen eines berühmten Propheten vorgelesen. Wir müssen unbedingt nach Bethlehem weitergehen.»
«Bet was?» murrte Balthasar.
Melchior entschied: «Wir können nichts verlieren, also gehen wir.» Sie sattelten die Kamele und luden die Geschenke auf. Es wurde dunkel und die beiden Planeten standen nun im Süden, gerade dort, wo sie hingingen. Schon nach 3 Stunden kamen sie in der kleinen Stadt an. Im 1. Hotel war alles besetzt. Im 2. konnten sie ihre Kamele nicht unterbringen, im 3. war ein Hochzeitsfest und ans Schlafen nicht zu denken. Also gingen sie zurück aufs Feld. Die Kamele waren gewohnt, im Freien zu schlafen. Wegen der kühlen Nacht suchten die Reisenden eine Unterkunft für sich und fanden einen Stall, wo schwaches Licht durch ein Fenster schimmerte. Sie traten ein. Im Licht einer Kerze saß ein junges Paar um eine alte Futterkrippe mit einem kleinen Kind. Es war mit frischem Heu gut zugedeckt und schlief friedlich. Das Paar sprach galiläisches Aramäisch, das die Reisenden kaum verstanden. Einige Gestalten in dicken, verlumpten Mänteln und mit großen Hirtenhüten standen um das Paar und unterhielten sich mit dem Mann. Die Sprache der einheimischen Hirten war den 3 gänzlich unverständlich. Im dunklen Hintergrund schliefen Kühe und Ochsen, auch ein Esel stand da und träumte. Der Raum war armselig und schmutzig. Aber das Kind strahlte unendlichen Frieden aus und seine Wärme überstrahlte alle Zeichen der Armut. Trotz der verschiedenen Sprachen der 3 Gruppen fühlte sich niemand fremd. Sie spürten, dass ihnen allen ein großartiges Geschenk zuteil wurde. Das schlafende Kind war das Zentrum im Raum. In völliger Ruhe verband es alle Menschen und Tiere im Stall. Die tiefe Stille und wunderbare Stimmung ergriff auch die Astrologen.
«Hier liegt ein kleiner König», sagte Balthasar.
«Er wird ein Friedenskönig», fuhr Kaspar fort.
Melchior war tief gerührt. Ohne auf seinen Mantel zu achten, bückte er sich zum Neugeborenen und flüsterte:
«Da haben wir viel mehr gefunden, als wir gesucht haben.»
Es war ihm völlig gleichgültig, dass ihre Voraussage falsch, ihr Reiseziel verfehlt und das Institut wahrscheinlich verloren war. Er holte die Geschenke bei den Kamelen und gab sie dem verblüfften jungen Vater mit den Worten:
dem Friedenskönig als Geschenk des Königs von Babylon. Die Kollegen nickten ihm ihr Einverständnis zu. Weil sie den Frieden nicht gefährden wollten, mieden sie Jerusalem auf dem Heimweg und gingen auf direktem Weg tief beglückt nach Hause. Dort schrieb Melchior einen großartigen Schlussbericht zum Projekt. Er beschrieb das wunderbare neue Königskind als einen König der Harmonie und des Friedens, von dem kein Krieg zu erwarten sei. Er werde ein sehr angenehmer Nachbar sein, viel verträglicher als Herodes. Sein Vater lasse danken für die Geschenke und werde sich erkenntlich zeigen, wenn nicht er selbst, dann sicher einmal sein Sohn. Melchior ließ auch einiges weg. Die Armut, den Gestank der Tiere, den Schmutz, die Dunkelheit und die armselige Krippe. Dies alles erzählte er nur seinen Kindern und Enkeln. Der König von Babylon war zufrieden. Der junge Balthasar aber staunte. Wie kann eine so falsche Theorie zum richtigen Ziel führen? Ja, Dreikönigstag ist heute, er geht schon zu Ende. Wir haben gehört, wie die weisen Sterndeuter dann vor 2000 Jahren das Jesuskind gefunden haben und wie der damalige Herrscher Herodes Angst hatte vor dem neuen König, der so anders war als alle Machthaber, die die Welt kennt. Und ich denke, die Angst vom Herodes, die gibt es noch heute, von den Herodes, von der heutigen Zeit. Und wenn wir uns am Licht orientieren, an dem, wo Gott sagt, schau, ich mache alles neu, dann ist die Angst tatsächlich begründet. Dann gibt es kleine Funken von Hoffnung, die auch in ganz schwierigen Situationen leuchten. Ja, wir haben ja auch viele Beispiele gehört für die Jahreslosung aus der Offenbarung, was das heute heissen kann für Menschen, die in schweren Krisen sind. Sei das in Krieg, durch Misshandlung oder durch schwere Krankheiten oder wegen einem schweren Verlust. Der Vers von Jahreslosung, der heisst, Gott selber ist bei den Menschen. Er wischt jede Träne ab von ihren Augen. Was früher war, ist vergangen. Schau, ich mache alles neu. Dass dieser Bibelvers euch in den verschiedensten Situationen im Jahr 2026 begleitet, das wünsche ich euch von Herzen. Die Kirchensendungen auf Radio Beo, die gehen weiter. Am Sonntag, 11. Januar, kommt der Beo-Gottesdienst aus der Pfingstgemeinde Frutigen. Predigt hat der Daniel Zink. Am Morgen um 9 Uhr ist der Gottesdienst. Am Dienstag, 13. Januar, heisst es dann wieder Beo-Kirchenabend mit dem Kirchenstübli am 8. mit Gesprächen, Berichten und aktuellen Meldungen aus der Kirche der Region. Und am 9. berichtet der Roland Not über einen Vortrag vom Baumpfleger Fabian Dietrich aus Därligen. Begriffe wie Schwammstadt werden erklärt und wie das 300-jährige Bäume zu ihren Nachbarn schauen. Ganz herzlich willkommen auch dann wieder zu unseren BO-Kirchensendungen. Alle unsere Sendungen könnt ihr übrigens auch nachhören auf unserer Webseite kibo.ch, also www.kirchenbo.kibo.ch oder auf allen gängigen Plattformen, wo es Podcasts gibt. Jetzt geht's hier und heute Abend auf Radio BO weiter mit dem BO-Nachtprogramm. Mein Name ist Christine Sieber. Ich wünsche euch noch ganz einen schönen Abend. Adieu miteinander.
private jet off a date with Johnny Depp. Not only such a thing.
Just a little of that human touch.